Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Jasmin Hürdiner.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tirol Live. Am Sonntag findet in Innsbruck die Bundesversammlung der Tiroler Schützen statt. Erwartet werden Hunderte von Mitgliedern. Diskutiert wird dabei sicher auch über die Zukunft des Schützenwesens. Und darüber spreche ich nun mit dem Landeskommandanten Thomas Saurer. Schön, dass Sie bei uns sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Saurer, was kann man sich denn da vom Sonntag erwarten? Was steht denn alles am Programm?
Also die Bundesversammlung ist für den Bund der Tiroler Schützenkompanien, für die 235 Mitgliedskompanien, der jährliche Auftakt zum Schützenjahr. Und wir haben neben einer formellen Sitzung, wo dann auch das Wahlergebnis bekannt gegeben wird, dann eben auch eine heilige Messe, das gehört dazu, und natürlich ein Festakt, wo wir einen Rückblick machen, aber eben auch einen Ausblick in Richtung Zukunft. Es gibt einige Projekte, an denen wir arbeiten. Es wird eine neue Homepage präsentiert. Wir haben zwei Projekte, die Eintragung in das Waffenregister abgeschlossen oder auch das Projekt der Neumitgliedergewinnung wird nochmals präsentiert, auch ein abgeschlossenes Projekt. Aber wir blicken dann eben auch in die Zukunft. Wir haben im Jahr 2025 ein großes Jubiläum, 75 Jahre Bund der Tiroler Schützenkompanien und 50 Jahre Alpenregion der Schützen. Und wir werden auch in einer Kooperation mit dem Chorverband Tirol und dem Tiroler Volksmusikverein unser Schützenliederbuch neu auflegen. Das sind einige Beispiele, die wir eben am Sonntag dann behandeln werden, aber eben auch in der formellen Sitzung den ein oder anderen notwendigen Antrag, der in Verbindung mit der Teuerung und der Inflation notwendig geworden ist, eben um einen Mitgliedsbeitrag zu erhöhen.
Also das heißt, darauf wollte ich zu sprechen kommen, die Teuerung beschäftigt ja viele Organisationen. Nur die Tiroler Schützen, wenn man sie anschaut in der schneidigen Tracht, sowas kostet ja auch etwas. Das bedeutet, Mitglieder werden zukünftig tiefer in die Tasche greifen müssen, damit man diese Teuerung abfedern kann?
Ja, also die einzelnen Mitglieder, das entscheiden dann die Mitgliedskompanien. Wir werden am Sonntag in der Bundesversammlung eben beschließen, dass die Mitgliedskompanien mit einer Mitgliedsbeitragserhöhung von 1 Euro pro Mitglied dann in den Verband, in die Verbandskasse mehr bezahlen, um eben Teuerung, Inflation abfedern zu können, um wirtschaftlich gut aufgestellt zu sein, auch für die Zukunft, aber eben auch, um diese Serviceorientierung beibehalten zu können. Wir werden allerdings natürlich auch sparen. Wir werden da den Ranzen etwas enger schnallen müssen. Aber es hat ja auch die Tiroler Landesregierung schon verkündet, dass die Tiroler Volkskultur, Kulturvereine, Traditionsverbände auch eine Abfederung, eine Unterstützung erhalten werden. Und so werden wir das also auf mehreren Säulen dann verteilen.
Beim Punkt Finanzen hat es ja im Vorfeld auch einiges an Kritik gegeben. Und zwar betrifft das eben die neue Website, die am Sonntag präsentiert werden soll. Da wurden 35.000 Euro Kapital kolportiert. Warum ist das so teuer? Warum ist das notwendig in diesem Ausmaß?
Also die bestehende Homepage, die bestehende Website haben wir schon viele Jahre. Sie ist in die Jahre gekommen und es ist für uns aber auch wichtig in unserer Kommunikationsstrategie mit unseren Mitgliedern, aber eben auch mit der Bevölkerung offen und transparent zu kommunizieren. Das ist auch ein Leitmotiv, tue Gutes und sprich darüber. Und deswegen haben wir uns auch dazu entschlossen, dieses Geld dafür einzusetzen, dass wir auch nicht aus dem laufenden Betrieb nehmen, sondern das sind Rücklagen, die wir dafür extra gebildet haben, um eben auch mit einer neuen Website, verbunden auch mit einem Tirol-Lexikon, sehr stark natürlich das Schützenwesen zu präsentieren, aber eben auch alle Werte und Inhalte, für die die Tiroler Schützen stehen.
Und diese Inhalte machen dann auch die 35.000 Euro, also die summiert sich dann auf 35.000 Euro, weil sonst fragt man sich, was kann diese Website?
Naja, also das schaut man sich dann am besten an, wenn wir sie online schalten, aber die Gestaltung dieser Website, die Programmierung und alles, was dazugehört, macht es natürlich auch in Summe aus. Aber wir haben auf das hin eben auch entsprechend angespart.
Mhm. Erwartet wird am Sonntag auch die Verteidigungsministerin Claudia Tanner. Was hat es denn damit auf sich? In welcher Beziehung stehen denn die Tiroler Schützen und das österreichische Militär?
Also das österreichische Bundesheer und die Tiroler Schützen verbinden ja über Jahre oder Jahrzehnte eine enge Zusammenarbeit, eine enge Partnerschaft. Die Schützen rücken zu Angelobungen aus. Wir gestalten gemeinsam den großen österreichischen Zapfenstreich am Landhausplatz anlässlich des Nationalfeiertages. Wir sind immer wieder auch in den Kasernen zu Gast, wo wir das auch infrastrukturell nutzen können und dürfen für Mitgliederversammlungen. Und das aktuellste Beispiel, die Angelobung des Bundespräsidenten im Jänner, war ja im Rahmen des militärischen Festaktes dann auch mit einem landesüblichen Empfang unterstützt und umgesetzt worden, eben in der Zusammenarbeit mit dem österreichischen Bundesheer. Und so gibt es eben auch bei dem Traditionstag bei Gießel oder bei anderen Traditionsveranstaltungen immer wieder eine gute Kooperation, eine gute Zusammenarbeit. Und gerade die Verteidigungsministerin Claudia Danner hat sich als große Freundin des Schützenwesens erwiesen in den vergangenen Jahren, wo sie immer wieder auch das Tiroler Schützenwesen gefördert und unterstützt hat.
Aber um das nochmal klar zu sagen, es ist nicht so, dass die Schützen zu den Waffen greifen würden, wenn ein Militäreinsatz notwendig wäre in dieser Art?
Nein, also wir haben für diese Landesverteidigung das österreichische Bundesheer, aber wir sind die Landesverteidiger im Sinne der Förderung und Verteidigung der Tiroler Identität.
Genau, Tiroler Landeskultur und Landesidentität nach außen zu tragen, das schreiben sich die Schützen ja immer auf die Fahnen. Inwiefern kann man denn, wenn man Tradition transportiert, auch Modernisierungen vornehmen? Wie modern sind denn die Tiroler Schützen? Ist da überhaupt Platz für Änderungen?
Naja, also wir haben jetzt gerade mit dem Nachdenkprozess in den Jahren 15, 16 und 17 sehr wohl bewiesen, dass wir auch über uns nachdenken und eben auch zukunftsfähig sein wollen. Daraus entstanden sind die dann diese 11 Leitmotive, die wir ganz breit eben erarbeitet haben in 75 Diskussionsrunden. Und diese 11 Leitmotive, die geben uns eben auch für die Zukunft diese Orientierung. Und die sind für uns auch wichtig eben in der Ausgestaltung, in der Ausrichtung des Inhaltlichen. Die Schützen sind immer wieder quasi aufgefordert worden, sich abzudaten. Ich denke, oft ist es notwendig, dass gerade jene, die das verlangen oder die danach fragen, vielleicht muss man diese updaten und ihnen sagen, was machen denn die Schützen auch? Nicht nur eben das Ausrücken zu kirchlichen und festlichen Anlässen, sondern wir sind ja auch sehr engagiert im Sozialbereich, im Bereich der Volkskultur, in der Traditionspflege, in der Pflege von Kulturdenkmälern. Sei es jetzt die Restaurierung von einem Bildstöckel oder von einem Gipfelkreuz, gibt es auch Spendenaktionen, Flurreinigungsaktionen, Sozialprojekte, die wir unterstützen, wie Essen auf Rädern. Die Schützen sind da sehr vielseitig und so bedecken die Schützen eben in der heutigen Zeit mit ihrer Liebe zur Heimat ganz viele Themen. Wir beanspruchen sie nicht für uns alleine, aber wir sind auch in unserer Besonnenheit und in unserer Ruhe und auch in dieser Unaufgeregtheit, denke ich, auch ein Motor für die Gesellschaft und für unsere Heimat.
Was immer wieder zum Thema wird, ist der Standpunkt der Frauen innerhalb des Schützenwesens. Frauen dürfen nach wie vor nicht zu den Waffen greifen. Ist das 2023 überhaupt noch argumentierbar?
Naja, ich habe das in den letzten Jahren immer wieder erklärt, dass dieses Thema natürlich gerne von außen in den Verband hineingetragen wird. Wenn man unsere 1100 Marketenderinnen, die wir in unserer gesamten Organisationsstruktur haben, befragen, dann gibt es nicht diesen Anspruch oder diesen Wunsch, auch mit einem Gewehr jetzt auszurücken. Das ist immer ein Thema, was von außen eben hereingetragen wird, aber es gibt da nicht diesen Anspruch von unseren weiblichen Mitgliedern.
Also Sie sagen, von den 1100 Frauen hat noch nie eine gefragt, ob sie vielleicht auch ein Gewehr tragen darf. Nein, was würde denn passieren, wenn das jetzt als Wunsch aufflammen würde, weil Frauen sagen, eigentlich wollen wir das auch mit repräsentieren im gleichen Ausmaß wie die Männer?
Ja, dann würden wir das natürlich in unseren Gremien auch entsprechend behandeln. Aber mir ist schon wichtig, auch festzuhalten, dass die Frauen im Tiroler Schützenwesen eine ganz wichtige und besondere Stellung haben. Eben nicht nur in der Funktion der Marketenderin, sondern sie nehmen sehr viel auch an anderen Funktionen mittlerweile wahr, als Jungschützenbetreuerin, als Schriftführerin, als Obfrau beispielsweise oder in anderen Funktionen, sei es jetzt auch als Ehrenkranzträgerin, als Fahnenpatin. Also die Frauen werden bei uns im Tiroler Schützenwesen sehr geschätzt.
Aber natürlich gehört das Gewehr auch zum Schützenwesen dazu. Das hat man ja im Passaiertal im letzten Jahr gesehen, als bei einem Treffen die Schützen ja nicht, also ohne Gewehr aufmarschieren mussten. Grund dafür ist ja das italienische Gesetz, das sich strikt ans EU-Waffengesetz hält. Und damit heißt es keine Waffen bei solchen Veranstaltungen. Jetzt hat auch der damalige Landeshauptmann Günter Platt damals gesagt, Schützen ohne Gewehre, da blutet ihm das Herz. Also man liest da schon heraus, das Gewehr hat eine große Bedeutung. Jetzt frage ich Sie nochmal, angenommen, eine Frau würde jetzt konkret sagen, ich will unbedingt, weil ich finde auch, das Gewehr gehört dazu und dann will ich das auch bedienen. Wäre das denkbar?
Wir müssten das dann in den Gremien behandeln. Wir haben das erst
die Gremien
zuletzt,
entscheiden, aber
zuletzt,
stehen Sie persönlich
dazu? Wir haben erst zuletzt eben in dem Nachdenkprozess uns auch mit diesem Thema befasst. Ich bin der Meinung, es gibt eben gewisse Traditionen, die wir in der Form auch aufrechterhalten wollen und müssen. Und das Tiroler Schützenwesen ist militärisch organisiert und da ist es eben aus
aber
der Geschichte, aus der Historie heraus, ist es eben so gewachsen. Auch das ist ein Teil unserer Geschichte und unserer Tradition.
Beim Militär ist es ja auch historisch gewachsen. Früher durften nur Männer an die Waffen, heute dürfen auch Frauen an die Waffen. Was sagen Sie dazu?
Wir werden das in den Gremien behandeln, wenn das wirklich von unseren Mitgliedern, also von den weiblichen Mitgliedern thematisiert wird.
Für Sie persönlich denkbar?
Für mich persönlich aktuell nicht denkbar.
Weil eben?
Weil wir eben aus der Geschichte, aus der Tradition so entstanden und so gewachsen sind und weil wir an diesen Traditionen dann auch gerne festhalten. Mhm.
Sie haben es jetzt vorhin erwähnt, es gibt auch Änderungen für das Liederbuch. Was hat das für einen Hintergrund? Man weiß ja immer wieder, es tauchen immer wieder Lieder aus der Vergangenheit aus, von denen man heute weiß, sie haben nationalsozialistischen Hintergrund oder auch Bezüge. Ist das auch der Grund, warum Sie Ihr Liederbuch ändern müssen?
Nein, also das ist nicht der Grund. Dieses alte Schützenliederbuch ist vergriffen, das gibt es nicht mehr. Und deswegen haben wir auch da mit dem Chorverband Tirol und mit dem Tiroler Volksmusikverein das Gespräch gesucht und darum gebeten, ob wir dieses Schützenliederbuch neu auflegen können. Und natürlich wird es dann auch in diesem Zuge, in diesem Zusammenhang dann eben auch historisch betrachtet, dann natürlich auch entsprechend darauf geachtet, dass also keine derartigen Texte sich dort wiederfinden. Aber es ist uns wichtig, dass wir dieses Kulturgut, dieses Schützenliederbuch auch im Sinne unseres Schützenwesens wieder auflegen. Aber eben gemeinsam mit Partnern und eben auch mit Historikern, um das dann eben dementsprechend dann zu machen.
Ein Aufreger rund um kurz vor Ostern war ja noch eine Kunstaktion in einer Innsbrucker Kirche mit einem Schweineherz. Nun sehen sich die Schützen ja als Verteidiger der Landeskultur. Gehört Kunst nicht auch zur Kultur? Wie stehen Sie dazu?
Naja, Bischof Hermann wollte ja mit dieser Kunstinstallation zum Nachdenken anregen. Das ist dann auch sicher gelungen. Es hat in Schützenkreisen dann aber doch auch zu Ablehnung und Unmut geführt, weil eben auch dieses Kunstprojekt sehr mit der Herz-Jesu-Verehrung verglichen wurde, das ja sehr bedeutsam ist für die Tiroler Schützen. Und deswegen hat das natürlich schon für Aufregung gesorgt, aber der Bischof hat es ja auch insofern berichtigt, dass er gemeint hat, er wollte zum Nachdenken anregen, gerade im Hinblick eben auf diese Herzensenge, die es da zu überwinden gilt. Aber für uns Schützen ist es da natürlich gerade im Schützenherz vielleicht irgendwo angegriffen worden. Und man hat jetzt aber auch in einem Gespräch mit dem Bischof dieses Thema auch gut besprechen können.
Gut besprechen können. Und was war der Output für Sie?
Naja, ich will jetzt der Bundesversammlung nicht vorgreifen. Es wird eine Grußbotschaft des Bischofs geben. Aber Ich denke, es braucht vor allem Sensibilität und es braucht dann auf der anderen Seite aber auch das Verständnis und das Verständnis auch aus dieser Perspektive, dass man eben gewisse Botschaften dann so aufnimmt, wie man sie aufnimmt. Und da braucht es aus meiner Sicht eben entsprechend Sensibilität.
Genau, aber Kunst ist immer eine Frage, wie kommt das an? Das kann man vorher nie sagen. Also das Projekt so in dieser Form, würden Sie das befürworten?
Also ich persönlich würde es nicht befürworten. Also gerade in dem Vergleich mit der Herz-Jesu-Verehrung hat es eben in unseren Kreisen dann für Ablehnung und für Unmut gesorgt. Aber gerade weil Sie auch das religiöse Bekenntnis angesprochen haben, der Tiroler Schützen, ein Anliegen ist uns aber sehr wohl, dass die Kreuze in den Klassenzimmern hängen bleiben. Weil es für uns insofern auch wichtig ist, mit unserer geschichtlichen, kulturellen Prägung, das eben auch mit diesem religiösen Symbol des Kreuzes, mit der Ganzhingabe Gottes als Liebe zu den Menschen, eben auch unsere Treue zu Gott dann eben auch bestärkt wird.
Ist ein römisch-katholisches Religionsbekenntnis Voraussetzung dafür, dass man bei den Tiroler Schützen dabei sein darf?
Na, grundsätzlich nicht. Das können jetzt auch zum Beispiel Muslime den Schützen beitreten, wenn sie natürlich aber hinter diesen christlichen Symbolen dann auch mitmarschieren
Eine
können.
Eine Markizenterin mit teilnehmen. Kopftuch, wäre das denkbar?
Die Frage haben wir jetzt noch nie gehabt, aber das müsste man dann auch eben entsprechend auf Kompanieebene dann klären.
Also da ist auch Wie würde sich Thomas Saurer dort positionieren?
In dieser Basisdemokratie berücksichtigend, dass eben das von unten nach oben organisiert
es wird
ist.
Es diskutiert und wird im Gremium entschieden, aber wie würde Thomas Saurer sich da positionieren?
Ich habe die Frage jetzt noch nie gehabt, das ist das allererste Mal. Also ich müsste dann einmal drüber nachdenken in aller Ruhe.
Gut, zum Nachdenken ist sicher noch viel Zeit. Eine letzte Frage habe ich, weil jetzt haben wir noch viel gesprochen über Tradition und auch einen Ausblick in die Zukunft gegeben. Ich möchte nochmal zurückkommen, ganz kurz auf dieses Geschehnis im Passaiatal, das ja doch viel Empörung ausgelöst hat, dass Schützen ohne Gewehr unterwegs sind. Gibt es da einen Lichtblick, dass sich daran etwas ändern könnte oder wird man das einfach künftig auch hinnehmen müssen?
Ist aktuell schwer zu sagen. Wir haben jetzt ein Dreivierteljahr Zeit gehabt, um uns diesem Thema ganz intensiv zu widmen. Es ist mir wichtig gewesen, dass ich in St. Martin in Passaia nicht nur eine schneidige Rede halte und das einfordere, sondern wir haben am Folgetag, am Montag damit begonnen, uns diesem Thema auch entsprechend inhaltlich zu widmen. Wir haben sehr viele Briefe geschrieben an die RG Alp, an den Landeshauptmann, an die Euregio, an den Bundespräsidenten, an das österreichische Parlament. Es ist dann auch bekräftigt worden von verschiedenster Seite der Ministerien, Außenministerium und Innenministerium, dass man sich diesem Thema annimmt. Bekräftigt aber auch von politischer Seite durch den jetzigen Altlandeshauptmann Platter, aber auch durch den Bundespräsidenten der Republik, der dieses Thema dann eben auch über seine außenpolitische Beraterin dann weitergetragen hat in das Außenministerium und an die österreichische Botschaft in Rom. Und viel helfen wird uns vermutlich dann auch, dass unsere bayerischen Schützenkameraden dieses Thema auch aufgegriffen haben. Und da hat es auch Gespräche bereits gegeben mit dem Innenminister und dem Markus Söder, um auch von bayerischer Seite eben Bewegung in diese Sache zu bringen. Und aktuell arbeitet eben das Außenministerium mit dem Innenministerium und der österreichischen Botschaft an einem Papier, das wir dann eben dem italienischen Innenministerium dann vorlegen wollen, mit diesem Anliegen eben künftig mit den historischen Gewehren und Säbeln wieder über die Grenze fahren zu dürfen.
Nachdem es ein EU-Gesetz ist, wird das vermutlich aber noch andere Gremien passieren müssen. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Herr Saurer, ich danke Ihnen fürs Kommen ins Studio und wünsche alles Gute dann für die Bundesversammlung am Sonntag.
Vielen herzlichen Dank und nochmals danke für die Einladung und wir freuen uns schon auf die Bundesversammlung am Sonntag. Wird bestimmt ein schöner Auftakt in das Schützenjahr 2023.
So ist es.
Danke.
Es begann in einem kleinen Dorf in Uganda, in dem sich Einheimische um eine Gruppe vernachlässigter Kinder kümmerte. Heute ist Kindern eine Chance, ein Tiroler Verein, der in Uganda mehr als 30 Bildungseinrichtungen betreut. und man feiert heuer 15-jähriges Jubiläum. Und ich freue mich sehr, dass ich nun bei Tirol Live den Gründer des Vereins, Stefan Pleger, begrüßen darf. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Herr Pleger, wie kann man sich denn den Alltag in Uganda für die Kinder vorstellen? Kindern eine Chance deklariert ja, man will den Kindern eine selbstbestimmte Zukunft ermöglichen. Wie schaut denn das aus im Alltag?
Ja, in Uganda ist der Schulbesuch keine Selbstverständlichkeit. Kinder bzw. die Eltern müssen für den Schulbesuch zahlen und die ärmste Bevölkerungsschicht in Uganda kann sich das teilweise nicht leisten. Und wir von Kindern eine Chance glauben daran, dass Bildung der Schlüssel zur Entwicklung ist. Und insofern haben wir 2008 begonnen, Kinder, die sich den Schulbesuch nicht leisten konnten, zu unterstützen, ein Patenschaftsnetzwerk aufzubauen und so die Kinder in die Schule zu bringen. Und aus dieser anfänglich kleinen Initiative ist über die 15 Jahre dann doch eine größere Organisation geworden, wo wir an 14 Standorten, über 30 verschiedene Bildungseinrichtungen, Kindergärten, Primary Schools, Secondary Schools, Berufsbildungszentren, Behinderteneinrichtungen, all das betreuen und betreiben. Und ich bin unheimlich dankbar und froh, wie sich das entwickelt hat.
Wie schaut denn so ein Alltag nun aus für die Kinder? Also die stehen auf und gehen dann in die jeweilige Schule. Wie lange werden sie denn dort auch betreut?
Wir haben, im Kindergarten ist es so, dass wir wirklich die Kinder aus dem näheren Umfeld in unseren Einrichtungen haben. Ab der Primary School, also bei uns würde man sagen, ab der Volksschule, gibt es dann manche Kinder, die wirklich auch schon im Internat leben, weil die Lebensbedingungen daheim so prekär sind, dass unsere Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter es für sinnvoller erachten, wenn die Kinder im Internat betreut werden.
Weil sie dort auch
regelmäßiges Essen bekommen, die Hygienestandards andere sind. Mhm. Ja. Und insofern haben dann die Kinder bis zum Alter von etwa 10 Jahren, haben sie nur am Vormittag Schule. Die Älteren haben dann auch am Nachmittag Schule. Und in unseren Einrichtungen sind mittlerweile etwa 5000 Kinder, die dort in die Schule gehen, betreut werden. Und etwa 2000 davon leben in den Internaten dort.
Kehren die auch nach Abschluss der Schule wieder zurück in ihre Dörfer?
Wir bemühen uns, dass die Verbindung, die Wurzeln zu ihren Dörfern auf keinen Fall gekappt werden. Ja, also die Kinder gehen wirklich regelmäßig in den Ferien auch wieder zurück zu ihren, in ihre Dorfgemeinschaften. Sehr häufig sind es Kinder von alleinerziehenden Müttern, von HIV-positiven Müttern. Sehr häufig leben diese Kinder normalerweise bei den Großeltern, weil die Elterngeneration aufgrund von HIV verstorben ist. Und das sind eben die Kinder, die wir im Internat betreuen, aber dann in den Ferien nach Hause gehen, ja, um, wie gesagt, diese Wurzeln nicht abreißen zu lassen.
Was auch gemacht wird in den Dörfern, sind landwirtschaftliche Produkte. Jetzt ist es manchmal ein bisschen schwer, aus unserer zentraleuropäischen Sicht einen Blick nach Afrika zu werfen und diese Bilder zu sehen. Man denkt, oh, die sind alle so arm, die haben ja nichts. Und was manchmal seltsam anmutet, ist, muss man den Menschen dort beibringen, wie sie ihr eigenes Land beackern?
Na, das muss man nicht wirklich. Ja. Also auch unsere 420 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Uganda sind ausschließlich lokale Leute. Ja. Aber der Stand der Landwirtschaft ist, ich würde mal sagen, so wie bei uns vor 70, 80 Jahren. Die einzigen Werkzeuge sind praktisch eine Haue, ja, oder so ein sichelähnliches Gerät, mit dem die Felder bestellt werden. Das, was bei uns früher auch gang und gäbe war, dass wenn ein Maisfeld abgeerntet wird, der Rest verbrannt wird. Ja? Und da wissen wir mittlerweile, dass das nicht gut ist. Das wissen ausgebildete Leute in Uganda auch, dass das nicht gut ist. Aber dieses Wissen muss halt auch in die ländlichen Regionen transportiert werden und dort vermittelt werden. Und genau darum bemühen wir uns. Und in unseren landwirtschaftlichen Projekten lernen die Jugendlichen dann zum Beispiel einfache Dinge wie Kompostieren oder auch innovativere Sachen wie Tröpfchenbewässerung, um eben verantwortungsvollen Umgang mit der Natur und den Ressourcen zu erlernen.
Inwiefern spielt denn die Klimadebatte auch eine Rolle? Wir wissen ja, wir müssen davon ausgehen, dass sich die Erde erwärmt, dass es Regionen geben wird mit extremer Trockenheit, dann wieder extremen Regenfällen. Inwiefern ist das denn bei Ihren Projekten in Uganda auch Thema?
wir bemühen uns wirklich, ressourcensparenden Umgang zu vermitteln. Ja? Auf der anderen Seite muss man sich auch überlegen, in Österreich verbrauchen wir oder stoßen wir etwa pro Person 6.800 Kilogramm CO2 pro Jahr aus. In Uganda sind es pro Person 135 Kilo, ja, also ein Fünfzigstel. Das, glaube ich, muss man schon auch im Hinterkopf behalten. Aber nichtsdestotrotz, ja, wir von Kindern eine Chance bemühen uns wirklich, in den Bildungseinrichtungen, die wir betreiben, die ressourcensparende Lebensweise zu propagieren. Ja.
Ressourcensparend ist ein gutes Stichwort. Bei vielen NGOs wird ja immer angekreidet, dass ein Teil der Spendengelder für Werbung, Struktur, auch Gehälter drauf geht. Wie schaut denn das bei Kindern eine Chance aus?
Als die Gabi Ziller, meine Partnerin, und ich Kindern eine Chance gegründet haben, war etwas vom Wichtigsten, dass wir gesagt haben, wir wollen schauen, dass wir das in Tirol ehrenamtlich machen und dass 100% der Spendengelder nach Uganda gehen, dort bei den Kindern ankommen. Und ich bin stolz, dass wir nach 15 Jahren nach wie vor das haben. In Tirol arbeiten wir rein ehrenamtlich und können 100% der Spendengelder in Uganda ausgeben. Das geht natürlich nur, weil es eine große Gruppe an ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gibt, die sich einsetzen, die die Spendenverwaltung ehrenamtlich machen, die Homepage-Gestaltung ehrenamtlich machen. All diese Bereiche kosten bei großen NGOs viel Geld. Ja? Und wir als Initiative, die da in Tirol viel Unterstützung gefunden hat, können das, Gott sei Dank, nach wie vor ehrenamtlich machen und 100% der Spenden in Uganda ausgeben.
Und Sie können damit auch, Sie haben es erwähnt, 420 Angestellte in Uganda
genau.
eine Anstellung bieten.
Wir haben sehr viele Spenderinnen und Spender, vor allem aus Tirol. Wir haben auch einige Großspender und die schätzen es, dass das Geld halt dort ankommt. Ja? Der Nachteil, den ich auch sagen muss, ist, dass wir praktisch kaum bekannt sind, weil wir halt kein Geld für Werbung ausgeben können, keine Spender-Mailings machen können und. Ja? Insofern sind wir dankbar, wenn wir ab und zu ein Inserat geschenkt bekommen von einem Medium oder über so einen Medienauftritt da halt.
Das ist schön. Dann können Sie jetzt die nächste Frage gleich nutzen. Wie kann man denn Kindern eine Chance noch unterstützen, abseits von direkten Geldspenden?
Wir haben immer wieder Freiwillige, die in Uganda mitarbeiten. Wir haben da aber ganz klare Voraussetzungen. Ja, man muss eine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Man muss zumindest 25 Jahre alt sein, weil wir sagen, ab dem Alter kann man eine gewisse Reife voraussetzen, dass auch die Organisation und die Kinder und Jugendlichen beziehungsweise die Mitarbeiter in Uganda von dem Einsatz profitieren und nicht nur die oder der, die auf Einsatz geht. Mhm. Ja, weil es ist häufig so, gerade nach der Matura, ja, haben viele den Wunsch, ja, wir gehen wohin und retten die Welt, sage ich jetzt. Das ist ein guter und berechtigter Wunsch, aber man muss natürlich auch was wirklich beitragen können. Und wenn wir Freiwillige nach Uganda schicken, dann sind es nicht die, die mit den Kindern dort spielen, sondern dann sind es Experten, zum Beispiel Therapeuten, die in irgendeinem Bereich speziell ausgebildet sind und dann die Therapeuten in Uganda weiterbilden. Ja, oder pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in unserem College für Nursery Teachers, also pädagogische Hochschule würde es bei uns heißen, mithelfen, Lehrpläne zu entwickeln und.
Also der Grundgedanke wäre gut, nur ist es schwierig, das dann unterzubringen. Es gibt aber auch Patenschaften für Kinder, die man übernehmen kann. Und was ich noch mitbekommen habe, es gibt jetzt auch einen Kaffee, mit dem man das Projekt unterstützen kann. Das ist vielleicht für alle Gourmets interessant.
Ja, es ist so, Kaffee ist einer der wichtigsten Exportartikel in Uganda. Und Kaffee wird als Pflanze angebaut in der Landwirtschaft in Uganda, um Bargeld in die Kasse zu bringen, ja, während ansonsten die Landwirtschaft zum größten Teil Selbstversorgerlandwirtschaft ist. Und wir bauen in unseren Lehrbauernhöfen Kaffee an und die Jugendlichen lernen dann eben, wie Kaffee möglichst organisch und ertragreich angebaut werden kann mit Intercropping, dass die zum Beispiel mit Kochbananen gemischt werden, wo die Bananen als Schattenpflanzen für den Kaffee agieren. Und heuer haben wir erstmals Kaffee exportiert und haben da in Tirol anbauend eine lokale Kaffeerösterei als Partner gewinnen können, die uns den Kaffee geröstet haben. Und jetzt bei der 15-Jahr-Feier werden wir den Kaffee erstmalig dort verkosten. Und wir hoffen, dass in Zukunft er dann auch eben käuflich zu erwerben ist.
Da werden wir dann sicher darüber berichten, wenn es soweit ist. Herr Pfleger, ich danke Ihnen für diese Einblicke und wünsche alles Gute für das Projekt.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Alle Ausgaben von Tirol Live gibt es wie immer auf tt.com zum Nachsehen, als Podcast zum Nachhören und natürlich zum Nachlesen in Ihrer Tiroler Tageszeitung. Bis zum nächsten Mal. Servus.
Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.